Und heute Morgen wollen wir unsere Bibeln bei 1. Mose, Kapitel 3, aufschlagen. Das dritte Kapitel von 1. Mose ist den meisten von uns sehr gut bekannt. Und es ist ein Kapitel, das sich mit einer Schlange im Paradies befasst, sowie mit einer Versuchung, einer verbotenen Frucht, einer Frau, die getäuscht wurde, und einem Mann, der sich ihr darin anschloss, gegen Gottes Wort und Gottes Gebot zu verstoßen. Und dann wird ein Fluch erwähnt und der Preis, der für diesen Ungehorsam gezahlt wurde. Das ist wirklich nichts Neues und die meisten sind damit schon vertraut. Aber ich möchte gleich zu Anfang etwas sehr Wichtiges klarstellen. Und auf diese Klarstellung werden wir bauen über die ganze Zeit. 1. Mose, hört mal genau zu, 1. Mose ist eine präzise historische Aufzeichnung dessen, was tatsächlich im Garten geschehen ist. Nun, warum sage ich das? Der Grund dafür ist, dass die meisten Menschen, die 1. Mose 3 kommentieren, es in etwas anderes als einen historischen Bericht eines tatsächlichen Ereignisses verwandeln. Aber es ist so, wie die Schrift es uns geschrieben hat und gegeben hat. Bevor wir zu diesem Kapitel kommen, wollen wir uns ein wenig Zeit nehmen, uns darauf vorzubereiten. Dieses Kapitel ist eines der wichtigsten Kapitel der Bibel. Wenn ihr dieses Kapitel nicht versteht, versteht ihr ganz gewiss den Rest der Bibel nicht. Ja, das ist eine gewagte Aussage, aber das stimmt so. Ihr könnt die Lösung des Problems nicht verstehen, wenn ihr das Problem nicht versteht. Und ihr könnt das Heilmittel nicht verstehen, wenn ihr die Diagnose nicht versteht. Und ihr werdet nie in der Lage sein, Gottes Heilmittel für diese Welt zu verstehen, wenn ihr nicht die Krankheit versteht, mit der diese Welt lebt und agiert. Es ist tatsächlich eines der wichtigsten Kapitel in der Bibel, weil es einfach alles über unser Universum, das Leben in diesem Universum und alle von uns, die darin leben, erklärt. Es erklärt uns, warum die Dinge so sind, wie sie sind, warum wir so sind, wie wir sind, und was Gott in der Geschichte tut und warum er es tut im Hinblick auf die Errettung. 1. Mose 3 erklärt das Dilemma des Menschen. Alle Probleme des Universums haben ihren Ursprung in den Ereignissen dieses historischen Berichts. Hört mal gut zu. Alle Probleme des Universums, physische, geistliche Probleme, moralische Probleme, gesellschaftliche Probleme, wirtschaftliche Probleme, politische Probleme, alle Probleme des Universums haben ihren Ursprung in den Ereignissen dieses historischen Berichtes. Dieses Kapitel ist die Grundlage für ein richtiges Weltbild. Und ohne diese Grundlage ist jedes Weltbild zwangsläufig verkehrt. Zwangsläufig. Wenn ihr den Ursprung der Sünde nicht versteht und deren Auswirkungen ausgehen von 1. Mose 3, dann ist euer Verständnis von der Welt verkehrt, ist es falsch. Dann versteht ihr alles falsch. Dann beurteilt ihr alles falsch. Dann lest ihr alles falsch. Und dann wird alles falsch diagnostiziert und dann ist alles hoffnungslos unheilbar. Wenn wir zum Ende von Kapitel 1 gehen, dann steht dort, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und er hatte alles gemacht, was er je gemacht wurde, und er sah auf das ganze geschaffene Universum. Und dann steht da, und siehe, es war sehr gut. Als Gott die ursprüngliche Schöpfung beendete, war alles sehr gut. Aber ehrlich gesagt, Leute, in unserer Welt heutzutage ist alles sehr schlecht. Es ist alles andere als gut und es ist in der gesamten Geschichte der Menschheit alles andere als gut gewesen. Als Gott seine perfekte Schöpfung beendete, war sie sehr gut, weil es keine Unordnung, keine Konflikte, kein Chaos, keine Kämpfe, keine Schmerzen, keine Krankheit, kein Verfall und kein Tod gab. Heutzutage erleben wir all diese Dinge auch in unserem eigenen Leben. Wir betrachten die physische Welt um uns herum und wir sehen ihren Zerfall und die Tendenz zur Unordnung, zum Chaos, zur Auflösung und zum Tod. Und das ist im Prinzip das Gesetz der Entropie, Das zweite Gesetz der Thermodynamik, dass Materie sich kontinuierlich bis hin zur Unordnung zersetzt. Die physische Welt zersetzt sich. Das ist für den Menschen erschreckend, wenn er zum Beispiel die interplanetare Welt oder die Gestirne, die Welt der Weltkörper betrachtet und beginnt zu fürchten, dass da irgendwann große Brocken durchs Weltall fliegen werden, die wahrscheinlich irgendwann auf dieser Erde landen werden und mit uns kollidieren werden, höchstwahrscheinlich uns auslöschen werden. Und wir beobachten in der nationalen Welt einfach nur die Geschichte der Zivilisation und wir sehen den Kreislauf, der sich wiederholt, ja, des wiederholenden Aufstiegs und Untergang. Und wir betrachten die Tierwelt und finden dort diesen unaufhörlichen Prozess des Kampfes und des Todes. Wir betrachten die menschliche Welt und jede menschliche Beziehung ist Kampf. Das menschliche Leben ist ein Kampf und sobald das Leben in der Gebärmutter empfangen wird, beginnt es zu leben und gleichzeitig zu sterben. Es beginnt zu wachsen und gleichzeitig zu verfallen. In der geistlichen und moralischen Welt fällt es jedem leicht, Fehler zu machen. Habt ihr das mal bemerkt? Es ist viel einfacher, Fehler zu machen. Die brauchen wir nicht mal üben. Das geht von recht einfach, ja. Es ist viel einfacher, Fehler zu machen. Es ist tatsächlich sogar unmöglich, gerechte Dinge zu tun. Selbst wenn wir auf menschlichem Niveau das Richtige tun, dann tun wir das in der Regel, um euch besser zu fühlen oder damit wir uns besser fühlen. Und das ist wirklich ein schlecht durchdachtes Motiv. Es ist nicht zur Ehre Gottes. Es ist viel einfacher, etwas Schlechtes zu tun, als etwas Gutes. Es ist viel einfacher, auf der Welle des moralischen Abschaums zu schwimmen, als gegen die Strömung und den Kopf über Wasser zu halten. Hass, Verbrechen und Krieg, Perversion, Bosheit, all diese Dinge sind Bestandteil des Lebens. Wir müssen die Frage stellen, wenn wir zum Ende von Kapitel 1, 1. Mose 1 kommen, und alles sehr gut ist und wie jetzt die Dinge betrachten, dann müssen wir uns fragen, was nicht mit diesem Bild stimmt. Irgendwas stimmt da nicht. So wie jetzt war es am Anfang nicht. Wir betrachten die heutige Welt und sie ist nicht sehr gut. Und Vertreter der Evolutionstheorie haben keine Ahnung hiervon, denn sie leben mit der Selbsttäuschung, dass der Mensch zunehmend besser wird, dass er sich verbessert. Und das Konzept der Evolution besagt, dass der Mensch einfach begann und durch Mutation zunehmend komplexer wird, dass er mit einem sehr niedrigen und minimalistischen Maß an Intelligenz beginnt und dann zu größerer Intelligenz mutiert, dass er moralisch auf einem niedrigen Niveau beginnt und sich auf ein zunehmend höheres moralisches Niveau begibt. Aber die Tatsachen des Lebens, Leute, die Wahrheit über den Menschen widerlegen die Evolution. Denn Tatsache ist, dass der Mensch nicht zunehmend besser wird, sondern schlimmer. Er wird im rasanten Tempo zunehmend boshafter und mit Hilfe des technologischen Fortschrittes wird er zunehmend niederträchtiger, schneller als je zuvor. Der Mensch begann nicht auf der untersten Stufe der moralischen Leiter und stieg langsam durch psychologische Evolution auf. Das ist einfach nicht wahr. Wenn ihr die menschliche Geschichte studiert, werdet ihr viel mehr sehen, dass es keine wirkliche Veränderung gegeben hat. Menschen sind moralisch nicht besser, als sie es in der Vergangenheit waren, und ich vermute in mancherlei Hinsicht auch nicht schlechter. Aber man kann das Muster der Bosheit durch die gesamte Geschichte der Menschheit sehr gut verfolgen. Die Fortschritte in den Bereichen der Technik und Wissenschaft haben den Menschen im Laufe der Jahrhunderte befähigt, seine Korruption auf die Spitze zu treiben und zu verschlimmern. Aber was ist schiefgegangen? Und wenn der Mensch ganz oben begann, wie wir in 1. Mose 1 und 2 lesen, und alles gut war und der Mensch in Gottes Ebenbild geschaffen wurde und er ganz oben anfing und jetzt durch den Abgrund der Finsternis abgestürzt und sich seitdem auf dem Weg nach ganz unten befindet, was in aller Welt ist schiefgegangen? Was ist geschehen? Nun, so wie wir es jetzt haben, war es bei der ursprünglichen Schöpfung nicht. Und der freie Fall nach unten scheint unaufhaltsam zu sein. Es ist, als sei der Mensch ohne Fallschirm aus dem Himmel gesprungen und gefallen und stürzt jetzt mit halsbrecherischer Geschwindigkeit auf die Hölle zu, ohne dass ihn etwas aufhalten könnte. Und sein Leben wird im Prinzip in jeder Hinsicht durch Verderbtheit und Unheil bestimmt, jede Beziehung. Nun, was geschehen ist, wurde uns in 1. Mose 3 aufgezeichnet. Irgendwann mussten wir ja dahin kommen. Lass uns einmal die ersten 7 Verse zusammen lesen. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet. Und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. So beginnt Kapitel 3. Und obwohl das Wort Sünde im 3. Kapitel nicht erscheint, ist es der Punkt, wo die Sünde in unsere Welt kam. Als Adam und Eva versucht durch die Schlange im Garten Gott ungehorsam waren, veränderte sich alles. Die Dinge waren nicht mehr sehr gut, sondern sehr schlecht. Und hört einmal auf das, was die Bibel in Römer Kapitel 5, Vers 12 sagt. Das ist Römer 5, Vers 12. Darum, gleich wie durch einen Menschen, und das ist Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Und das ist der Kommentar des Neuen Testaments zu dem Ereignis, das ich euch gerade vorgelesen habe. Durch einen Menschen, Adam, kam die Sünde in die Welt und der Tod durch die Sünde. Der ultimative Maßstab des Verfalls. Und so ist der Tod zu allen Menschen hingelangt, weil alle gesündigt haben. Als Adam sündigte, waren wir alle da. Wir alle waren in seinen Lenden. Wir sind alle aus Adam und Eva hervorgegangen. Und deshalb reden wir von, was Theologen die Erbsünde bezeichnen. Als Adam sündigte, wurden wir alle mit ihm niedergerissen, weil wir alle von Adam abstammen. Am Ende von Kapitel 2 werdet ihr feststellen, dass der Mann und die Frau nackt waren und sie sich nicht schämten. Es gab nichts, wofür sie sich schämen mussten. Warum? Weil es keine Sünde gab. Es gab keine bösen Gedanken, es gab nichts, dessen man sich schämen musste. Aber wenn ihr zum Ende der Schilderung kommt, die ich euch vorgelesen habe, Vers 7, dort werden beiden die Augen geöffnet und sie wussten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Plötzlich, auf einmal schämten sie sich. Warum? Nun, zum ersten Mal in ihrem Leben hatten sie verdorbene Gedanken. Sie hätten noch nie einen verdorbenen Gedanken gehabt. Und anscheinend hat es irgendwie mit ihrer Sexualität zu tun. Plötzlich gab es Scham, wo es vorher keine Scham gab. Und das ist der Hinweis von ihrem Standpunkt aus, dass sie gesündigt hatten. Und der Hinweis von Gottes Standpunkt aus kommt dann in Vers 16. Als er in Vers 16 zu der Frau sagt, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Dann sagte er zu Adam, weil du der Stimme deiner Frau gehorchst und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. So sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, du bist Staub und zu Staub wirst du wieder zurückkehren. Leute, das ist eine sehr interessante Stelle, wo Gott sie verflucht. Diese Flüche sind eigentlich alle physisch. Und es gibt einen Fluch über die Schmerzen der Frau bei der Entbindung und über ihren Konflikt in der Ehe. Ja, das Begehren ist nicht ein sexuelles Begehren, sondern ein Konflikt in der Ehe. Es gibt einen Fluch über Adam, der nicht mehr in der Lage sein wird, einfach die Wunder von Eden einfach zu pflücken, sondern er muss jetzt den Boden kultivieren und gegen Dorn und Disteln ankämpfen. Er wird schwitzen müssen, um sein Brot zu gewinnen, und letztendlich wird er sterben. Aber diese Dinge sagen nicht wirklich etwas über die stattgefundene moralische Veränderung aus. Und dazu steht wirklich nicht viel da, denn es ist auch nicht nötig, denn es wird sehr schnell, sehr deutlich. Zuerst empfanden Adam und Eva Scham. Und Scham ist abhängig von Schuld. Und Schuld ist abhängig und resultiert von Sünde. Und irgendwie hatten sie böse Gedanken, die ihnen so peinlich waren, dass sie Feigenblätter zusammenbanden, um sich zu bedecken. In Kapitel 4 brachten sie zwei Söhne zur Welt. Und was geschieht? Einer ermordet den anderen. Und den Rest kennt ihr natürlich. Der Sündenfall ereignete sich irgendwann zwischen dem sechsten Tag der Schöpfung, als alles sehr gut war, und dem Zeitpunkt, als Adam und Eva Kain bekamen, denn Kain wurde als Sünder geboren. Und der Sündenfall muss sich irgendwo davor ereignet haben, auch wenn wir nicht genau wissen, wann das war. Wir wissen nicht, wie lange sie den Garten in all seiner Pracht genossen, aber sie sind gefallen. Nachdem sie gefallen waren, waren sie verändert. Sie waren anders und sie gaben ihre Gefallenheit und ihre Sünde weiter. Und zwar an jeden Menschen, der je leben würde. Warum? Weil sie alle von Adam und Eva abstammen. Als Adam sündigte, zog er den Tod auf sich und auch alle anderen. Und wir werden alle geboren, um zu sterben. Wir alle erben diese Todeskraft. In dem Moment, wo ein Baby gezeugt wird, beginnt es zu wachsen und gleichzeitig zu sterben. Und wir alle kämpfen das ganze Leben lang, um die Todeskraft so lange wie möglich zu besiegen. Wir erben nicht nur den Tod, sondern auch die Sünde, weil wir alle dort in Adam waren. Und das ist die erste Sache, die wir unbedingt verstehen müssen. Das ist die Erbsünde. Und es gibt noch einen weiteren Aspekt, das ist die zugerechnete Sünde, aber da sprechen wir später mal. Merkt ihr, wenn wir diese Dinge nicht verstehen, könnt ihr das Dilemma der Menschen nicht erklären. Ihr könnt ja nicht erklären, dass sich das nicht nur auf das moralische Leben des Menschen ausgewirkt hat und deshalb auf jeden Aspekt von Beziehung, sondern auch auf die Erde, auf das materielle Universum, auf das physische Universum. Und Römer 8 besagt das, dass die ganze Schöpfung unter dem Fluch seufzt. Und der Grund dafür ist Auflösung, Tod. Und all das geht im ganzen Universum direkt auf 1. Mose 3 zurück. Der Vertreter der Evolutionstheorie, der psychologische Evolutionist, der soziologische Evolutionist, hat ein großes Problem. Denn wenn der Mensch zunehmend fähiger und zunehmend ehrbarer wird, wenn er nach oben mutiert und jetzt eine Stellung erreicht, wo er im Prinzip gut ist und sich tatsächlich verbessert, warum verändert sich dann nicht die Gesellschaft? Warum ist der Mensch moralisch schlechter? Nun, evolutionäre Psychologen sagen, es muss am Umfeld des Menschen irgendwas nicht in Ordnung sein. Ja, es ist Umfeld. Und es läuft darauf hinaus, dass sie sagen, ich bin nicht schlecht, aber du bist schlecht und du machst mich schlecht. Ja? In diesem Prozess der Evolution gehen also einige nach oben und andere gehen wie Schein nach unten. Und das erweist sich wirklich als eine recht selektive Methode. Oder? Ich meine, macht keinen Sinn. Psychologen lehnen die Sünde ab, weil sie den Menschen erheben und Gott eliminieren wollen. Weil sie also die Sünde ablehnen, haben sie keine Erklärung dafür, warum der Mensch so ist, wie er ist. Und sie diagnostizieren ihn völlig falsch und bieten ihm deshalb auch keine brauchbare Hilfe an. Was tut der Mensch? Nun, wir versuchen, strengere Strafen zu finden, so etwas wie das Gesetz, nachdem man bei zwei oder dreimal hintereinander dann mit schweren Strafen ins Gefängnis kommt und dann da irgendwann verrottet. Wir führen teilweise härtere Strafen ein, aber letztlich kann nichts die Herrschaft des Terrors beenden. Nichts kann die Herrschaft der Korruption stoppen. Mit ihrer Seelsorge geht das nicht. Mit Psychotherapie geht das nicht. Mit Antidepressiva geht das nicht. All das geht einfach nicht, weil Sünde das Problem ist. Leute, das Problem ist, dass wir alle ein korruptes Wesen geerbt haben. Und die Öffentlichkeit hat natürlich kein Interesse daran, dass über irgendeine Sünde zu sprechen. Das ist absolut altmodisch. Ja, ihr werdet angeguckt wie so, bist du vor einem Stern? Sündhaftes Wesen? Zu sagen, die Menschen seien bei ihrer Geburt korrupt? Zu sagen, sie seien ein verdorbenes Wesen von ihren Eltern geerbt, weil sie genetisch quasi alle in Adam waren? Sie waren alle da und versündigten sich in Adam, in seinen Lenden, und alles, was aus diesem verfluchten Mann und dieser verfluchten Frau hervorging, trägt diesen Fluch? Oh, get a life. Nein, das ist nicht akzeptabel. Zu sagen, dass die Menschen alle mit einer verdorbenen Tendenz geboren werden, dass sie alle mit dem Wunsch geboren werden, gegen das Gesetz Gottes zu verstoßen und Gott zu entthronen und Gott durch sich selbst zu ersetzen. Zu sagen, sie seien unfähig, irgendetwas Gutes zu tun. Zu sagen, sie seien bis aufs Innerste böse. Dass alles an ihnen, alles, was sie denken, sagen und tun, immer nur schlecht ist. Dass ihre Herzen trügerisch sind und hoffnungslos verdorben sind. Ehrlich gesagt, Leute, das ist in der Öffentlichkeit überhaupt nicht akzeptabel. Unsere Kultur hat eigentlich nicht nur der Sünde den Krieg erklärt, sie hat auch mit der Ablehnung einer Definition für Sünde auch der Schuld den Krieg erklärt. Alles ist eine Entscheidung der Lebensführung. Ist keine Sünde, ist einfach nur mein Lifestyle. Und schon das Konzept der Schuld wird als mittelalterlich überholt und ganz gewiss als ungesund betrachtet. Und vor 30 Jahren gab es ein Buch von Dr. Wayne Dyer, das zum Bestseller wurde. Und der Titel lautet Der wunde Punkt, die Kunst, nicht unglücklich zu sein, 12 Schritte zur Überwindung unserer seelischen Problemzonen. Und darin sagte er, dass die nutzloseste aller Problemzonen die Schuld sei. Zitat, Schuld muss ausgelöscht werden, bereinigt und für immer sterilisiert werden. Und wie löscht man diese Schuldgefühle? Hier ist eine Antwort. Tun Sie etwas, von dem Sie wissen, dass es Schuldgefühle auslösen wird. Nehmen Sie sich eine Woche ganz für sich allein. Wenn Sie schon immer etwas tun wollten, trotz der schuldauslösenden Proteste von anderen Familienmitgliedern, dann wird Ihnen derartiges Verhalten helfen, diese ständig präsente Schuld in Angriff zu nehmen. Zitat Ende. Mit anderen Worten, wenn du dich bei gewissen Dingen schuldig fühlst, tu sie einfach so lange, bis du dabei nicht mehr dich schuldig fühlst. Er sagt, Zitat, trotzen Sie Ihrer Schuld, weisen Sie Ihren Mann zurück, weisen Sie Ihre Kinder zurück. Nehmen Sie das Gefühl der eigenen Missbilligung frontal in Angriff. Tun Sie etwas, wobei Sie sich ganz gewiss schuldig fühlen werden, und tun Sie es einfach so lange, bis Sie keine Schuld mehr empfinden. Weigern Sie sich, die Schreie Ihres Gewissens, die Pflichten der Verantwortung für die Familie, die Appelle Ihrer geliebten Menschen zu hören. Sie schulden es sich selbst. Versengen Sie Ihr Gewissen. Zitat Ende. Leute, niemand nimmt Schuld heute noch ernst. Wisst ihr, wenn Menschen sich heutzutage schuldig fühlen, dann ist es vielleicht, weil sie zu viel Schokolade gegessen haben. Das sind die Laster und Gewissensbisse, die man sich so macht. Ansonsten glaubt man einfach dieser gängigen Auffassung eines Autoren, der schreibt, Zitat, es ist nicht Ihre Schuld. Es ist nicht Ihre Schuld. Ihr zwanghaftes Verhalten ist nicht Ihre Schuld. Weigern Sie sich, die Schuld dafür zu akzeptieren. Und vor allem geben Sie sich selbst nicht die Schuld an Dingen, die Sie nicht kontrollieren können. Sich selbst mit Schuld zu überhäufen, verschlimmert nur Stress, geringes Selbstbewusstsein, Depression, Gefühle der Unzulänglichkeit und Abhängigkeit von anderen. Lassen Sie Ihre Schuldgefühle los. Zitat Ende. Wir wollen uns nicht schuldig fühlen. Und das ist wirklich eine sehr ernste Angelegenheit, weil ihr damit den Menschen die Möglichkeit zur Buße nehmt. Wenn niemand schuldig ist, brauchen wir keine Buße tun, oder? Die Geschichte eines Mannes in New York ist in diesem Zusammenhang recht interessant. Dieser Mann überfiel ein Geschäft und der Inhaber ergriff eine Waffe und schoss auf ihn und lähmte ihn dadurch, sodass seine untere Körperhälfte gelähmt und er auf einen Rollstuhl angewiesen war. Als der Fall vor Gericht kam, übernahm der Anwalt des Räubers, der von dem Mann angeschossen worden war, den Fall auf der Grundlage, dass der Mann, der ihn angeschossen hatte, nicht verstand, dass der Mann, der das Verbrechen begangen hatte, ein Opfer der Gesellschaft war. Dass er durch seine wirtschaftlichen Nachteile zu dem Verbrechen getrieben wurde. Der Anwalt sagte, er sei nun ein Schussopfer der Gefühlslosigkeit des Mannes, der ihn angeschossen hatte. Und er sagte, aufgrund der hartherzigen Missachtung des Inhabers für die missliche Lage des Diebes als Opfer, werde der arme Dieb jetzt für den Rest seines Lebens an seinen Rollstuhl gefesselt sein. Er verdiene eine Entschädigung. Kurzum, die Geschworenen stimmten dem zu und der Ladeninhaber musste eine riesige Abfindung zahlen. Aber pass mal auf, innerhalb von 2 Monaten wurde dieser arme Mann wieder verhaftet, weil er in seinem Rollstuhl einen weiteren bewaffneten Raubüberfall begangen hatte. Armer Mensch, armer Mensch. Nun, unsere Gesellschaft ist voll von solchen Dingen, um die Schuld von sich abzuwälzen. Wir sehen das schon in unseren Familien, wenn Kinder ungehorsam und zappelig sind, sagen sie, sie seien hyperaktiv und sie litten an Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, ADS oder welches Syndrom auch immer und sie erfinden können, damit sie den Menschen die Medikamente verkaufen können, die sie ihnen verkaufen wollen. Und wenn jemand eine moralische Sünde begeht, dann sagen sie, sie seien sexsüchtig. Und anschließend sind sie Sexsüchtige im Heilungsprozess. Es ist wie bei den anonymen Alkoholikern, wo die Betroffenen nie wirklich genesen, sondern ein Leben lang diesen Prozess durchlaufen. Und deshalb brauchen wir uns nicht schlecht fühlen. Ja? Denn wir haben hier nur einen Fehler begangen. Oder wenn wir einen Fehler haben, dann ist es einfach eine Sucht. Alles, was mit der Menschheit nicht stimmt, wird als irgendeine Form der Krankheit dargestellt. Und wisst ihr was? Das ist einfach die Art und Weise der Welt und für die sich die Welt entschieden hat, um das wahre Problem der Sünde zu vermeiden. Und deshalb sind wir als Christen auch die Einzigen, die das verstehen, weil wir der Bibel glauben und sie verstehen. Stimmt es nicht? Auf der anderen Seite haben wir all diese Leute, Pädagogen, Akademiker, alle Soziologen, Politiker, Moralisten und jeder versucht, die Gesellschaft irgendwie zu reparieren. Aber sie können es nicht, weil sie sich nie der Realität dessen, was im Herzen steckt, zuwenden können. Sie kennen die Wahrheit nicht. Die gesamte Menschheit ist betroffen und niemand entrinnt. Alle haben ein abscheuliches, rebellisches, korruptes Wesen. Die Gedankenwelt ist korrupt, die Emotionen sind korrupt, der Wille ist korrupt und das Verhalten ist korrupt. Und 1. Mose 3 ist dabei von grundlegender Bedeutung, um all das zu verstehen. Übrigens, ich sagte schon, es ist weder das Wort Sünde in 1. Mose 3 enthalten, noch das Wort Satan. Aber der Rest der Schrift macht uns sehr deutlich, dass es genau darum geht. Es gibt hier nicht einmal eine Aussage über die Tatsache, dass die Sünden von Adam weitergereicht wurden. Aber es ist so offensichtlich, denn unmittelbar im nächsten Kapitel gibt es einen tödlichen Konflikt, Mord unter den beiden Söhnen von Adam und Eva. Und um die Tragweite von 1. Mose 3 zu verstehen, müssen wir uns das Übrige der Schrift anschauen. Es ist wirklich wichtig, dass wir ein gutes, gesamtbiblisches Verständnis der Sünde haben. Es ist übrigens interessant zu sehen, was die jüdischen Gelehrten, die Rabbiner und die Kommentatoren des Judaismus über 1. Mose 3 denken. Der Judaismus hat eigentlich schon immer die Existenz der sündhaften Verderbtheit des Menschen, die von Adam vererbt wurde, abgelehnt. Sie lehnen das ab. Sie glauben im Prinzip, dass das, was Adam tat, von ihm getan wurde und er es eben nur tat, weil er sich dazu entschied. Und Kain und Abel taten nur das, was sie taten, weil sie sich dazu entschieden. Und so ist das eben. Es gibt keine Verderbtheit, die vererbt wird. Gott rechnet uns nicht Schuld zu, die auf der Sünde von Adam beruht. Das war nur eine einzelne Situation in seinem Fall. Und wir haben die Wahl, Gutes oder Böses zu tun. Und so bewahren sie sich ihre Rettung durch eigene Gerechtigkeit. Denn bei ihnen gibt es keine Lehre der Verderbtheit. Die kennen sie nicht. Sie haben keine Lehre von der Erbsünde. Nach ihrem Verständnis wirkt die Sünde von Adam sich nur auf Adam aus. Und der Rest von uns hat dieselbe Wahl, entweder Gott zu gehorchen oder ihm ungehorsam zu sein. Genauso wie es damals war. Ebenso wie Adam und Eva diese Wahl hatten. Wir erben nichts von ihm. Leute, das ist nicht, was die Schrift lehrt. In einer Veröffentlichung von Isidore Epstein mit dem Artikel Judaismus, die 1959 bei Pelican Press erschien, sagt Epstein folgendes, Zitat: Der Judaismus leugnet die Existenz der Erbsünde. Es ist wahr, dass der Gedanke, die Sünde Adams habe der gesamten Menschheit den Tod gebracht, in der jüdischen Lehre nicht unbekannt ist, aber das bezieht sich ausnahmslos auf den physischen Tod und darf nicht mit dem geistlichen Tod verwechselt werden, von dem es in der christlichen Lehre keine Errettung gibt, außer durch den Glauben an den auferstandenen Erlöser. Zitat Ende. Ist das nicht interessant? Sie verstehen die Botschaft des Christentums genau und beschneiden sie eigentlich schon in den Anfangsgründen. Sie leugnen die Erbsünde. Damit sie leugnen können, dass die Menschen sich einem Zustand befinden, der Jesus Christus als ihren Erretter erfordert. Und das Zitat Epsteins endet mit: Der Mensch kann deshalb seine eigene Erlösung durch seine eigene Reue erreichen. Zitat Ende. Er braucht keinen Erretter. Man schafft den Erretter ab und man schafft die Erbsünde ab. Jeder trifft seine eigene Entscheidung. Nun, wenn man eine schlechte Entscheidung treffen muss, sagt man Gott einfach, dass es einem leid tut und trifft mehr gute als schlechte Entscheidungen und eure guten Entscheidungen werden eure schlechten Entscheidungen aufwiegen. Ja, seht ihr die Werksgerechtigkeit darin? Ihr müsst einfach nur bessere Entscheidungen treffen, mehr bessere Entscheidungen und dann wird schon irgendwann die Gerechtigkeit da sein und dann werdet ihr auf diese Art und Weise in den Himmel kommen. Ein jüdischer Kommentator schreibt unmissverständlich, Zitat: Das zentrale Thema von 1. Mose 3 zielt nicht darauf ab, eine philosophische Erklärung des Ursprungs des Bösen in der Welt zu geben. Zitat Ende. Was er hier sagt, ist typisch für jüdische Kommentatoren. 1. Mose 3 habe nichts mit dem Ursprung des Bösen in der Welt zu tun. Sie glauben stattdessen, das hier sind Mann und Frau, sie treffen eine Entscheidung und jede andere Person befindet sich in derselben Situation. Aber sie haben Unrecht. Die Schrift zeigt deutlich auf, dass das Unheil hier in 1. Mose 3 begann. Und auch das Neue Testament ist hier sehr deutlich. Römer 5, Vers 12 ist dabei ein Schlüsselvers. Als Adam sündigte, sündigte jeder in Adam. Und als Adam die Todesstrafe erhielt, wurden wir alle mit zum Tode verurteilt. Sünde ist keine Illusion, keine Unwirklichkeit, wie uns die christliche Wissenschaft das glauben lassen möchte. Die Liberalen sagen uns, dass Sünde in Wirklichkeit eine Limitierung ist. Und das Irren ist menschlich, errare humanum est. Und die dualistischen Philosophen sagen, dass Sünde das Fleisch ist, im Gegensatz zum Geist, der rein ist. Weil sie alle haben Unrecht. Preis den Herrn. Wir dürfen bei unserer Betrachtung ein biblisches Verständnis der Sünde bekommen. Und da sind wir wirklich dankbar für. An diesem Punkt möchte ich euch eine Definition der Sünde geben. Hört mal genau zu. Sünde ist ein persönlicher Mangel an Konformität mit dem moralischen Charakter Gottes oder dem Gesetz Gottes. Sünde ist ein persönlicher Mangel an Konformität, Übereinstimmung mit dem moralischen Charakter oder dem Gesetz Gottes. Sünde ist demzufolge eine Veranlagung des Herzens, sie ist eine Neigung. Sie denkt Böses, sie spricht Böses, Sie handelt Böses und sie unterlässt Gutes. Diese vier möchte ich euch geben, denn es sind vier Wege, wie wir sündigen. Ihr sündigt, indem ihr Böses denkt, Böses sprecht, Böses handelt oder Gutes unterlasst. Vier Wege. Ihr sündigt, indem ihr etwas tut, etwas sagt, etwas denkt oder nicht etwas tut, sagt oder denkt, was Gott euch gebietet. Es ist entweder eine Handlung oder eine Unterlassung. Und bevor wir uns diesen sieben Versen zuwenden, möchte ich einen groben Überblick über das Thema der Sünde geben, wie es in der Bibel beschrieben wird. Und dann werden wir zurückgehen, irgendwann kommen wir auch mal zu dem Text in 1. Mose 3 und uns der Geschichte zuwenden, wie alles entstanden ist. Und dann werden wir in 1. Mose sehen, wo die Wurzeln von all diesem liegen. Der Ansatz, den wir dazu nehmen, ist, ich möchte euch einfach fünf Fragen stellen und ihr seht auf einem Zettel auf der Rückseite zumindest zwei dieser Fragen. Heute werden wir nur zwei dieser Fragen beantworten können, wir kommen nicht weiter. Es sind ziemlich vertraute Dinge. Ich werde eine Frage stellen und diese beantworten und so werden wir dieses Thema beleuchten. Vertraute Dinge, aber wir wollen dafür eine Grundlage legen, was Sünde ist. Die erste Frage ist, was ist Sünde? Was ist Sünde? Ich habe euch gerade eine Definition gegeben. Wir wissen also, was Sünde ist. Es ist jeder Verstoß gegen den moralischen Charakter Gottes, gegen sein Gesetz. 1. Johannes 3, 4 sagt zusammenfassend, die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und das ist eine Definition von Sünde. Eine andere Übersetzung dafür ist, dass jeder, der sündigt, eine Gesetzlosigkeit begeht. Anomia, Gesetzlosigkeit. Mit anderen Worten bedeutet es, Gottes Gesetz zu ignorieren und gegen Gottes Gesetz zu verstoßen. Leute, genau das ist Sünde. Jeder Verstoß gegen Gottes Gesetz ist Sünde. Sünde und Gesetzlosigkeit sind in der Satzkonstruktion von 1. Johannes 3, 4 identisch. Es bedeutet, so zu leben, als gäbe es kein Gesetz Gottes und selbst das Sagen zu haben. In Römer 14, 23 wird das noch weiter bestimmt. Alles, was ihr nicht aus Glauben tut oder was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Alles, was ihr tut und was nicht aus direktem Akt eines Glaubens, aus dem direkten Akt des Glaubens ist Sünde. Und in Jakobus 4, 17 ist es Sünde, wenn man weiß, was richtig ist und das nicht tut. In 1. Johannes 5, 17 lesen wir, jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Und die Bibel geht dieses Problem von vielen Seiten an. Wenn ihr etwas tut, das gegen wahres Vertrauen in und Glauben an Gott gerichtet ist, Leute, ist das Sünde. Wenn ihr wisst, dass das Richtige zu tun wäre und ihr es nicht tut, dann ist das Sünde. Wenn ihr wisst, dass etwas Gott wohlgefällig ist, etwas, das Gott geboten hat und ihr es wirklich nicht tut, ja, weiß ganz genau, Mensch, ich soll das tun und sagt, nein, ich tue es nicht, ist es Sünde. Dann alle Sünde ist Gesetzlosigkeit. Und all diese Dinge laufen auf dasselbe hinaus, dass Sünde jeder Verstoß gegen Gottes moralischen Charakter oder sein Gesetz ist. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass das Gesetz der Ausdruck seines moralischen Charakters ist. Um es noch anders auszudrücken, Sünde geht über die Grenzen hinaus, die Gott festgelegt hat. Und das vermittelt uns ein grundlegendes Verständnis von Sünde. Wenn ihr die Bibel durchlest, werdet ihr alle möglichen Worte finden. Ich werde euch nicht hier alle hebräischen und griechischen Worte für Sünde durchnehmen lassen, aber es sind einfach sehr, sehr viele. Es reicht zu wissen, dass Sünde ein Verstoß gegen Gottes Gesetz ist und dass es so definiert wird. Und wo wird Gottes Gesetz offenbar? In der Schrift. In der Schrift. In der Bibel. Wir haben also heutzutage ein Problem in unserer Gesellschaft. Wir glauben nicht, dass der Mensch ein geborener Sünder ist und wir denken, dass er im Wesentlichen gut ist oder lediglich durch sein Umfeld beeinflusst wird. Aber wenn wir das glauben, wenn wir anerkennen, dass das Unheil anrichtet, wie definieren wir dieses Unheil? Was ist unser Maßstab für das, was Böses darstellt? Schwierig. Was ist das? Nun, der Maßstab für Böses in unserem Land und unser Maßstab für Moral wurde einst mehr oder weniger unwissentlich durch die Bibel festgelegt. Auch in unserem Land. Ja? Durch die Bibel wissen wir, dass wir nicht stehlen, töten oder Ehe brechen sollen. Und das wurde im Prinzip in unsere Gesetze integriert. Unser Bild von Moral, unser Bild von Verbrechen, unsere Vorstellung von Gerechtigkeit, Leute, stammen aus der Bibel. Auch wenn das nicht allen bewusst war und heute bewusst ist, dieser Maßstab kommt von Gott. Und eins gab es bestimmte Verhaltensweise, die als gesetzeswidrig galten. Und das alles ist im Umbruch. Das verändert sich rapide. Veränderung auf dem Gebiet der Sexualität, Homosexualität, Veränderung in der Welt der Abtreibung, Euthanasie. Ja, alles Mögliche wird einfach geändert. Während wir zunehmend tiefer im Sumpf der Sünde versinken und uns vom jeglichen Maßstab entfernen, welcher das Wort Gottes ist, haben wir keine Möglichkeit mehr, Moral zu definieren. Außer durch eine Umfrage. Stimmt's? Durch eine Umfrage. Und genau das macht man heute. Politiker tun das. Sie geben das zurück, wofür die Wahlkreise ihrer Meinung nach stimmen würden. Sie wollen gewählt werden und so sagen sie im Prinzip das, was der Wähler glaubt. Weil sie die Wähler gefragt haben und diese eben das sagen. Und so entwickeln wir eine Moral in unserem Land. Und ihr werdet sehen, in dem Maße, in dem unsere Gesellschaft zunehmend tiefer in die Sünde versinkt und sich konsequent und vollkommen von Gott distanziert, wird es zunehmend schwieriger werden, Moral zu definieren. Es wird niemanden geben, der vor ein Gericht treten und einen Maßstab hochhalten kann. Man kann heute definitiv sagen, dass man nicht die Bibel hochhalten kann vor Gericht. Wird nur noch gelacht. Das Einzige, was uns geblieben ist, sind Traditionen. Und Traditionen werden durch Umfragen umgestoßen. Und durch Abstimmung und durch Volksbegehren werden sie umgestoßen, wenn die Menschen sie umstoßen wollen. Es wird also nicht besser werden mit uns, es wird schlimmer werden. Das ist die Reklassifizierung unseres Verhaltens. Wir haben keinen Maßstab. Wie erreicht man eine solche Generation und sagt ihr, dass sie Sünder sind? Auf welcher Grundlage? Nach welchem Maßstab bin ich ein Sünder? Nun, ihr sagt natürlich nach dem Maßstab von Gottes Gesetz, nach dem Maßstab der Bibel. Aber dann werden wir hören, die Bibel ist nicht unser Maßstab. Trotzdem, Leute, wir haben keine andere Wahl, als die Bibel als Maßstab hochzuhalten und dem Sünder zu sagen, sie ist der Maßstab, sie ist die Wahrheit. Wir haben keine andere Wahl. Wir können uns nirgendwo anders hinwenden, denn sie ist der Maßstab. Wir werden einfach keine Gesellschaft mehr haben, die durch biblische Grundsätze geschützt und gestützt wird. Und ich werde die beständigen Eskalationen sehen, die sich ereignet, wenn wir Moral anhand von Volksbegehren und Abstimmung und Umfragen neu definieren. Durch die Neubestimmung der Moral ohne einen Maßstab befindet unsere Gesellschaft sich im freien Todesfall, weil die Sünde ein Verstoß gegen das Gesetz Gottes ist. Nochmals, Sünde ist ein Verstoß gegen Gottes heiligen Charakter, moralischen Charakter. Und das können wir nirgends anders feststellen als auf den Seiten der Heiligen Schrift. Und wenn ihr nicht glaubt, dass die Schrift Moral, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit festlegt, dann habt ihr keinen Maßstab und keine Definition der Sünde. Deshalb, oder das ist das echte Problem. Ja, das ist wirklich, wir haben keinen Maßstab. Es gibt keinen Maßstab heutzutage. Wie erzählen wir unserer Gesellschaft von einem Retter, der sie von der Sünde erlösen wird, wenn sie quasi keine Definition für Sünde haben? Was bedeutet Sünde ihnen? Nichts. Und deshalb müsst ihr ihnen sagen, dass es ein Verstoß gegen das Gesetz Gottes ist. Und wo ist das? In der Bibel, Leute. Und ihr wisst, das ist immer noch das Wort Gottes, das der Heilige Geist verwendet, um den Menschen das klarzumachen. Ich rede also nicht zweideutig, sondern wir predigen die Bibel und lassen den Geist Gottes das nehmen und es nutzen, um die Herzen zu überführen. Was ist also Sünde? Jetzt müsst ihr es haben. Ein Verstoß gegen das Gesetz Gottes. Es ist ein Verstoß gegen den moralischen Charakter Gottes und sein Gesetz, wie es auf den Seiten der Schrift geoffenbart ist. Das ist Sünde. Das ist alles, was wir darüber sagen müssen. Und wenn ihr die Bibel studiert, werdet ihr herausfinden, was Gott uns gebietet, zu tun und zu unterlassen. Ihr werdet die wesentlichen Elemente von Gottes Wesen herausfinden und wann immer wir gegen diese verstoßen, sündigen wir. Zweite Frage. Keine Angst, sie wird nicht ganz so lang. Wie ist die Sünde? Wir wollen mal die Definition hinter uns lassen. Wir wollen wissen, wie die Sünde ist, was das Wesen der Sünde ist. Und dieses Wesen wollen wir uns mal ansehen. Erstens, Sünde, und ich nenne euch nur ein paar Dinge. Erstens, Sünde verunreinigt. Sünde verunreinigt, besudelt, beschmutzt, befleckt. Das sind Dinge, die Sünde charakterisieren. Sie nicht definieren, aber sie charakterisieren. Es ist wie sich Sünde als solche darstellt. Sie ist ein Verstoß, ja, das ist sie, aber wie sie in Erscheinung tritt, ist, dass sie zuerst verunreinigt, besudelt, verdreckt. Sie ist ein Schadstoff. Sie ist für die Seele das, was Narben für ein schönes Gesicht sind, was für ein Fleck auf einem weißen Seidentuch. Sie ist Hässlichkeit auf dem Gesicht der Schönheit. Sie ist eine Art von Hässlichkeit, die in der Schrift sehr bildlich dargestellt wird. In 1. Könige 8, 38 wird Sünde im Herzen eines Menschen mit hässlichen, eiternden Beulen einer tödlichen Plage verglichen. In Sacharja 3, 3 ist die Sünde von Jeschua oder Josua, dem hohen Priester, wie ein unreines Kleid, das von einem Menschen getragen wird. Ja, wenn ihr irgendwo in die Innenstadt geht und auf der Straße einen Menschen vorbeigeht, der seit Jahren dieselbe Kleidung anhat, ihr wisst, wie diese Kleidung ist, ja. Das ist das Bild, diese unreinen Kleider, das ist ein Bild der Sünde. Sünde hinterlässt Narben auf dem Abbild von Gott und auf den Menschen. Sünde befleckt die Seele, sie degradiert die Ehre des Menschen. In Sacharja wird eine interessante Aussage gemacht, der Prophet Sacharja spricht über Sünde. In Sacharja 11 gibt es eine sehr interessante Aussage, wo Gott tatsächlich sagt, es gibt einen Widerwillen. Er sagt, da vertilge ich in einem Moment drei Hirten und meine Seele wurde ungeduldig über sie. Er sagt, meine Seele wurde ungeduldig über sie und auch sie hatten einen Widerwillen gegen mich. Sünde veranlasst uns, Gott zu hassen und einen Widerwillen gegen Gott zu hegen. Und Gott sagt, meine Seele wurde ungeduldig über sie und auch sie hatten einen Widerwillen gegen mich. Wenn ein Sünder seine Sünde sieht, sieht er sie als befleckend. Er sieht sie für das, was sie ist. In Hesekiel 20, 43 heißt es, dort werdet ihr an eurem Wege gedenken, an all eure Taten, mit denen ihr euch verunreinigt oder befleckt habt. Und ihr werdet Abscheu über euch empfinden, wegen all eurer bösen Taten, die ihr begangen habt. Wenn ihr euch selbst betrachtet, seht ihr, wie befleckend Sünde ist und empfindet Widerwillen gegen euch selbst. Sünde verunreinigt, Sünde entehrt, Sünde korrumpiert. Paulus nennt es in 2. Korinther 7, Vers 1, die Befleckung des Fleisches und des Geistes. Thomas Goodwin, der Puritaner, schrieb, Zitat, Sünde wird Gift genannt, Sünderschlang. Sünde wird Erbrochenes genannt, Sünderhunde. Sünde wird der Gestank des Grabes genannt, Sündergefallene Gräber. Sünde wird Morast genannt, Sünderschweine. Zitat Ende. Sünde ist befleckend, entwürdigend und sie drückt der menschlichen Seele das Bild des Teufels aus. Zweitens, Sünde ist Rebellion. Sie ist nicht nur befleckend, sie ist Rebellion. Sie stellt nicht nur eine Entehrung, Befleckung, Unrat und Verunreinigung und Korruption dar, sondern auch ein Leben der Rebellion. 3. Mose 26, 27 sagt, bedeutet sie ihrem Wesen nach, sich Gott zu widersetzen. 3. Mose 26, 27, sich Gott zu widersetzen. Sünde ist einfach der Wandel in stetiger Opposition, stetiger Rebellion. Ein Sünder zertrampelt Gottes Gesetz unter seinen Füßen, zertrampelt Gottes Charakter, verstößt absichtlich gegen Gottes Willen, beleidigt Gott, trotzt Gott, verspottet Gott. Das hebräische Wort für Sünde, eines der hebräischen Worte, Pascha, signalisiert Rebellion. Ihrem Kern nach ist Sünde Rebellion. Das war sie für Luzifer, das war es für Eva, das war es für Adam und das war es für alle, für uns, von uns. Sünde ist Gottes potenzielle Ermordung. Sünde will nicht nur Gott entthronen, sondern Gott seine Position als Gott streitig machen und ihn durch uns ersetzen. Wenn der Sünder seinen Willen bekäme, würde Gott nicht mehr Gott sein. Und der Sünder der einzige Gott in seiner Welt sein. Sünde schändet also und ist unverhohlene Rebellion. Und unaufhörliche Rebellion, wirklich. Lass mir eine dritte geben, bei der wir nächstes Mal weitermachen werden. Sünde ist Undankbarkeit. Alles, was wir haben, kommt von Gott. Wir leben und wir weben und sind in Gott. Apostelgeschichte 17, 28. Und Matthäus 5, 45 besagt, er lässt die Sonne aufgehen über Böse und Gut und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Er hat uns alles gegeben. Aber in Römer 1 sagt Paulus, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Sie haben ihn nicht gedankt, Vers 21. Sünde ist einfach undankbar, absolut undankbar. Alles, was der Sünder je ist, hat Gott ihm gegeben. All die Luft, die er atmet, hat Gott ihm gegeben. All die Freude, die er, ein Sünder, je erfährt, kommt von Gott. All die Liebe, die er je in der menschlichen Welt erfahren hat, alles, was seine Sinne spüren und erleben, kommt von Gott. Alle Annehmlichkeiten des Lebens, um diese Sinne zu befriedigen, sind von Gott. Jede Schönheit im Leben ist von Gott. Er ist es, der uns Weisheit gegeben hat. Er hat jedem Menschen Weisheit gegeben, zu denken und zu fühlen und zu arbeiten, zu spielen und zu ruhen, damit das Leben ausgefüllt und nützlich sein möge. Und es ist Gott, der uns lieben und lachen und weinen lässt. Es ist Gott, der uns besondere Fähigkeiten gibt, um auf manchen Gebieten herausragend zu sein. Es ist Gott, der uns die Fähigkeit gab, füreinander zu sorgen und Beziehungen zu haben. Es ist Gott, der uns in seiner Vorsehung davor bewahrt, jede Krankheit zu bekommen und jeden Tod zu sterben. Gott umgibt die Sünder buchstäblich mit Barmherzigkeit. Und die Sünder missbrauchen diese. Das ist wie Absalom, wisst ihr, sobald David seinen Vater, sobald er ihn geküsst hatte und am Arter, ging er hinaus und schmiedete einen Plan, um seinen Vater zu verraten. Der Sünder nimmt also begierig Gottes Kuss an, den Gott ihm in der geschaffenen Welt gegeben hat, und er begrüßt Gottes Gnade und Gottes Barmherzigkeit und verrät ihn dann, indem er der Freund von Gottes Feind Satan ist. Indem er der Freund von Gottes Feind ist. Ja. Sünde ist tiefste Undankbarkeit. Sie ist vernichtende Undankbarkeit, und der Zorn Gottes gegen diese Undankbarkeit wird vom Himmel her offenbart. Okay? Die Sünde verunreinigt. Sie ist Rebellion und sie ist Undankbarkeit. Noch ein paar weitere Fragen beim nächsten Mal. In 14 Tagen geht es weiter. Lass uns zusammen beten.